der Bundestag selber hat eine Enquete-Kommission eingerichtet, Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität, die sich mit der ganzen Frage Weiterentwicklung, ökologischer Umbau, welche sozialen Folgen hat das, welche Gründe hat das etc. befasst. Da bin ich mit der Sabine Leidig zusammen für die Fraktion drin und als externe Sachverständige sind dabei Professor Ulrich Brandt vom Wissenschaftlichen Beirat ATTAC und Norbert Reuter von der Abteilung Wirtschaft Verdi auf unserer Seite, also für uns. Daneben sind auch eine ganze Menge aus NRW beteiligt, nämlich Uwe Schneidewind, Leiter des Wuppertal-Instituts für die Grünen beispielsweise, vom RWI hier der Schmidt Essen, also Sachverständigenrat für die CDU, eher die ganz konservative Seite. Insofern ist NRW schon ziemlich dick da drin in diesem ganzen Enquete vertreten. Wir haben parallel dazu in der Fraktion ein Projekt aufgesetzt, mit das eben sozusagen die Position der Linken in der Frage sozial-ökologischer Umbau klären soll, besser zuspitzen soll etc. Wir sagen eben, oder in der Bundestagsfraktion ist das inzwischen Konsens zu sagen, wer die sozial-ökologischen Herausforderungen meistern will, muss Wirtschaft und Gesellschaft umbauen. Und wir denken, dass man das nicht ein Thema ist, das den Grünen überlassen werden kann, sondern was gerade linke Politik entfordert. Was der Linken aber fehlt, ist ein schlüssiges Gesamtkonzept, das Vorhandenes integriert. Also wir haben viele Versatzstücke in der Umweltpolitik, in der Wirtschaftspolitik und. Aber es gibt kein schlüssiges Gesamtkonzept. Wir wollen eine Zuspitzung auf klare politische Botschaften dabei. Wir wollen konkrete Leitprojekte definieren, wo wir meinen, dass es besonders wichtig wäre. Also was heißt das im Energiebereich konkret, was heißt das in Richtung Mobilität, also welches Mobilitätskonzept haben wir. Was heißt das aber auch in Richtung, gerade NRW, sag ich mal, ganz wichtig, Industriepolitik. Welche Konsequenzen gibt es da für Industriepolitik und industriellen Umbau? Und welche Konsequenzen hat es für die Agrarindustrie oder Agrarwirtschaft insgesamt? Wir wollen darüber hinaus Kräfteverhältnisse und Bündnispartner analysieren. Wir haben nicht nur dazu die Enquete-Kommission, sondern haben auch immer sonntags vor der Enquete-Kommission ein Treffen, sowohl in Richtung Projekt wie auch in Richtung Enquete, unserer Arbeit in der Enquete-Kommission, wo wir mit Vertretern von Wissenschaft, Verbänden, Bewegungen etc. über die ganze Frage immer wieder diskutieren. Und wir werden aber auch im Rahmen des Projektes gezielte Fachgespräche nochmal zu bestimmten Themen machen. Da komme ich dann gleich noch zu. Wenn man insgesamt sich das anguckt, kann man sagen, jeden Tag werden 75 Millionen Tonnen CO2 freigesetzt, die Meere etwa überfischt, 100 Arten ausgerottet, 50.000 Hektar Wald abgeholzt und 20.000 Hektar Ackerland zerstört. Das ist sozusagen die ökologische Bilanz auf dem gegenwärtigen Zustand unseres Kapitalismus. Wenn, und das gibt es in mehreren Berechnungen, wenn alle Menschen auf der Welt so leben würden wie wir, und sie hätten ja alle erstmal den gleichen Anspruch, sage ich mal, in Richtung materiellen Wohlstand und anderem, wie in den OECD-Staaten bräuchten wir 4 Erden, um überhaupt das auffangen zu können, was dort notwendig ist. Soweit vielleicht, das gibt es da noch so einen sehr schönen Film dazu, der das zeigt, auch in Richtung Temperaturanstieg auf der Erde, wie wir also langsam sozusagen tatsächlich auch die Lebensgrundlagen zerstört werden. Das ist das eine. Wir haben ein zentrales Handlungsfeld, das ist die Klima- und Energiefrage. Die Begrenzung der Erwärmung auf 2 Grad, die schon ein Ziel, eine Zielformulierung auf der europäischen Regierung, EU und sonst was war, wird mit Sicherheit verfehlt. Wir wollen eine Vorreiterrolle der Industriestaaten und finanzielle Unterstützung der Entwicklungsländer beim Klimaschutz. das gilt nicht nur für Entwicklungsländer, sondern Jürgen hat ja gerade zum Beispiel auch mit Griechenland gesagt. Allerdings wird das, was da im Moment abläuft, in Richtung Umsteigen auf erneuerbare Energien, eher so betrieben, dass sie sozusagen Energie, Solarenergieindustrie aufbauen wollen in Griechenland, die dann hierhin billige Energie zum Beispiel exportiert und weniger für Griechenland selber. Das sind also zum Beispiel die meisten, die mit dem Wirtschaftsminister Rösler da unten waren, waren die Energieunternehmen, die da jetzt Investitionsfelder suchen, also deutsche Firmen, die dort unten das aufbauen. Das steht unserem Konzept in Richtung dezentraler Energieerzeugung ziemlich diametral entgegen, was da sozusagen läuft. Wir wollen den Ausbau erneuerbarer Energien auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene forcieren in der Frage. Und ganz wichtig ist, wir brauchen eine Energieeffizienzrevolution als ein Ziel, weil die Frage ist nicht einfach damit gelöst, welche Energien produziere ich, sondern wir hängen in Richtung Energieeffizienz gewaltig zurück. Da gibt es auch keine verbindlichen Zielsetzungen, sondern nur unverbindliche Zielsetzungen auf EU-Ebene beispielsweise. Also zum Beispiel zu sagen, die Energieeffizienz muss um 20%, 40% etc. steigen. Das sind unverbindliche Zielsetzungen, die entsprechend auch nicht mit Maßnahmen und so weiter unterlegt sind. Das heißt zum Beispiel in der Produktion, je Produktionsschritt weniger Energie zu verbrauchen. Die Energieeffizienz, zum Beispiel bei der Stahlproduktion weniger Energie zu verbrauchen, die Effizienz zu erhöhen, also durch den Einsatz sozusagen zu verringern. Ich habe kürzlich mich mit dem DGB-Vorsitzenden NRW hier getroffen, auch zu diesem Projekt und zu dem Papier, was wir dazu gemacht haben. Und da hat er mir ein schönes Beispiel aber auch erzählt, wie das in den Firmen auch unter Shareholder-Value-Gesichtspunkten, warum sowas nicht zustande kommt. Das war ganz einfach, dass ein kanadisches Unternehmen hat eine Stahlhütte gekauft. Und der ist jetzt der Vorschlag gemacht worden, eine Gebäudedämmung des Fabrikgeländes und des Fabrikgebäudes zu machen. Das hieße, sie brauchen nur noch die Hälfte der Energie, innerhalb von 4 Jahren sogar nur noch ein Viertel der Energie, die sie jetzt für die Produktion brauchen. Das Unternehmen hat dann aber gesagt, das rentiert sich nicht innerhalb von 2 Jahren, sondern erst in 4 Jahren ist das sozusagen gut, ist die Rendite wieder drin. Deshalb lehnen sie es ab, diese Maßnahmen zu machen. Und das ist natürlich genau, wenn es keine verbindlichen Regeln auch für die Erhöhung von Energieeffizienz, das betrifft Gebäudedämmung, das betrifft aber auch eben Produktionsweise selber gibt, dann können sich eben solche Gesichtspunkte durchsetzen, dass eben Investoren sagen, nö, 2 Jahre will ich das wieder drin haben, oder aber es wird nicht gemacht, 4 Jahre reicht mir nicht, weil eben diese Renditekriterien höher sind. Es gibt eine andere große Baustelle, das ist die Frage der Rohstoffe und der Ressourcen, die immer mehr in den Vordergrund rückt, weil die Konkurrenz um die vorhandenen Rohstoffe immer größer wird. Das betrifft die betrifft mineralische Rohstoffe, Erze, seltene Erden. Je mehr wir Handys, Computer und sonst was haben, umso mehr seltene Erden verbraucht man und braucht man. Das betrifft aber auch Wasser und andere Fragen von Ressourcen. Also das ist ein sehr breites Feld. Öl beispielsweise ist eine der wichtigen Ressourcen. Und es ist die ganze Zeit immer gesagt worden, naja, wir regeln das alles, auch die Konkurrenz auf den Ressourcenmärkten nimmt zu, weil China, Indien, Lateinamerika also inzwischen auch sehr viel wirtschaftliche Aktivitäten entwickelt haben und damit sozusagen natürlich der Zugriff auf die Ressourcen eine wichtige Frage ist, weshalb Frau Merkel jetzt überall durch die Welt fährt und versucht schneller in Afrika zum Beispiel zu sein oder in Kasachstan oder wo auch immer Ressourcen liegen, versuchen sie eben Abkommen zu schließen, dass die die Ressourcen kriegen und nicht die Chinesen. Da ist ein regelrechter Wettlauf, wer ist als erster da, um den Zugriff auf die Ressourcen zu machen. Sie haben bisher gesagt, Sie wollen das Problem lösen, indem Sie eben auch die Ressourceneffizienz, also wenn ich produziere, den Einsatz weniger Ressourcen zu verbrauchen oder sie durch andere Stoffe zu ersetzen oder ähnliches, dann würden Sie das darüber lösen. Die Sache ist nur die, dass das überhaupt nicht sozusagen funktioniert, sondern wie man hier an der Grafik sieht, wird das alles dadurch aufgehoben, dass eben mehr produziert wird, dass das wächst. Inzwischen ist der Ressourcenverbrauch in Deutschland sogar absolut wieder gestiegen und absolut im Steigen begriffen und nicht im Sinken, trotz erhöhter Produktivität und trotz erhöhter Ressourceneffizienz. Und es gibt ein anderes Problem, dass sie solche Sachen dann zum Teil verlagert haben ins Ausland. Also solche rohstoffintensiven Prozesse haben sie in die osteuropäischen Länder verlagert oder sonst was und holen dann erst die Produkte hier rein. Wenn man das in die Bilanz mit einbezieht, dann ist der Verbrauch ja absolut gewaltig gestiegen und im Steigen begriffen, was Rohstoffe angeht. Insofern ist die Ressourcenfrage neben der Klima- und Energiefrage eine wichtige, sowohl in Richtung Friedenspolitik, weil die Konflikte um Rohstoffe immer mehr zunehmen. Ich weiß nicht, ZDF hat diese Woche eine interessante Filme dazu gemacht, sowohl Dokumentarfilme wie auch so ein Spielfilm, wo es dann um Wasser ging. Aber die Dokumentarfilme dazu waren tatsächlich zum Teil sehr gut, weil das Problem überhaupt mal massiv dort aufgegriffen worden ist. Und natürlich kriegst du zunehmend Konflikte um den Zugang zu Rohstoffen. Insofern ist das friedenspolitisch wichtig. Zweitens ist es beschäftigungspolitisch wichtig, weil im Moment natürlich die Preise von Rohstoffen steigen, auch wegen der Knappheit. Und fürs dazu kommt dann noch die ganze Spekulation auf Rohstoffentwicklung, die auch noch erheblich was dazu auswirkt, was natürlich gerade für industrielle Bereiche auch eine wichtige Bedeutung hat oder eine große Bedeutung hat in dieser Frage. Von daher haben wir gesagt, sozusagen Prämissen für uns sind in dem Projekt eine Rohstoffpolitik, die Entwicklungsinteressen der Länder des Südens, wo meistens die Rohstoffe oder der größte Teil der Rohstoffe liegt in Entwicklungsländern, wird aber abgebaut von multinationalen Konzernen. Selber haben die Länder wenig davon, außer Konflikte und Kriege, wie der Krieg um Diamanten oder was weiß ich. Und aber auch die sozialen und ökologischen Interessen in Süden und Industrieländern berücksichtigt mal als Prämisse. Das heißt, auch der Zugang, auch der ganze Konflikt um Ressourcen spitzt sich auch dazu, weil natürlich, wenn sie knapper werden und teurer werden, dann geht das auf die Arbeitsbedingungen in den Minen. Seltene Erden zum Beispiel, einer der wichtigen Rohstoffe für die ganzen technologischen Produkte, wird im Moment vor allem in China abgebaut. Es gibt sie aber auch woanders. Es gibt sie noch in Australien, es gibt sie sonst wo alles, war aber bisher zu teuer. Bei China hat das billig gemacht, mit schlechten Arbeitsbedingungen in den Minen und was weiß ich, war bisher zu teuer. China hat dann gesagt, wir verbrauchen unsere seltenen Erden jetzt selber, wir exportieren die nicht mehr. Schon ging im Bundestag der große Kampf los, die fürchterlichen Chinesen unmöglich wollen ihre seltenen Erden selber behalten. Und die Knappheit ist groß, etc. Also eher so ein China-Bashing. Ja? Aber die Konsequenz ist natürlich, dass auch woanders der Abbau lukrativ wird, weil höhere Preise gezahlt werden dann dafür, aber natürlich zum Teil auch mit enormen ökologischen Folgen. Das gleiche gilt für Öl. Öl ist sozusagen schon noch in großen Mengen vorhanden, aber du musst immer tiefer bohren, um an das vorhandene Öl ranzukommen, weil die Ressourcen sozusagen auch in anderen Staaten längst erschöpft sind. Du musst also immer tiefer gehen und das Unglück letztes Jahr war ja ein deutliches Zeichen, was dann zum Beispiel auch für Gefahren damit verbunden sind, wenn du das immer machst. Und es wird aber auch immer teurer, das ist die andere Sache. Zweitens, wir brauchen, da sind wir uns übrigens in der Enquete-Kommission absolut einig, von CDU bis Linke. Wir brauchen eine absolute Senkung des Verbrauchs von Ressourcen in den Industrieländern als Zielsetzung. Also nicht nur eine erhöhte Effizienz, sondern eine absolute Senkung des Verbrauchs. Wir brauchen statt dieser, das ist aber kein gemeinsamer Stand dann jetzt, also weil bei den Handlungsempfehlungen, wir sind ja auch noch nicht in der Enquete-Kommission. Wir brauchen ähnlich wie beim Klima unserer Auffassung nach sowas wie einen globalen Verhandlungsprozess um Ressourcen, um gegenüber dieser sozusagen diesem Verteilungskrieg eine Lösung zu entwickeln, die sozusagen alle Interessen miteinander in Einklang bringt. Und wir brauchen eine absolute Rohstoffvermeidung, Umstellung auf Stoffkreisläufe und Recycling. Das heißt, wir müssen statt kurzfristige Lebenserwartungsprodukte zu produzieren, müssen wir welche mit langfristiger Lebenserwartung produzieren und müssen in Richtung Recycling sozusagen ganz anders damit umgehen. Eine grüne Kollegin hat mal gesagt, wir sind doch gar nicht arm an Ressourcen, wir sind reich an Ressourcen, wenn wir mal berücksichtigen würden, dass man das alles recyceln kann. Also die Fertigprodukte dann auch wieder recycelt, dann könnte man sogar von Rohstoffreichtum sprechen. Was gehört jetzt unserer Auffassung nach zu diesem Projekt? Erstens ein Wirtschaftsmodell, das Stabilität, Gerechtigkeit und ökologische Grenzen miteinander verbindet. Also nicht, das sagt das eine, also nur die ökologischen Grenzen sind jetzt entscheidend, sondern die sozialen Fragen sind dabei mit zu berücksichtigen, die sozialen Folgen sind damit zu berücksichtigen und wir brauchen etwas, was sozusagen einen Konsens zwischen beidem herstellt als Ausgangspunkt. Aber bisher steht die Linke im Wesentlichen immer für die Frage der sozialen Gerechtigkeit und lässt diese Fragen der ökologischen Herausforderung sind immer eher so ein Nebenwiderspruch, was dann Eva Bulling-Schröter machen darf im Bundestag oder ähnliches. Aber wir haben kein geschlossenes Modell und Gesamtkonzept, wie man das tatsächlich miteinander verbindet. Zweitens, wir brauchen ein Wirtschaftsmodell, das sich soziale und ökologische Nachhaltigkeit zum Ziel setzt und nicht Wachstum. Wir haben da gerade schon drüber diskutiert gehabt. Es gibt eine große ideologische Schlacht im Bundestag. Also ich bin in der Arbeitsgruppe zu Ressourcen, aber der Norbert Reuter macht zum Beispiel für uns, weil die Enquete arbeitet mit Arbeitsgruppen auch, der Norbert ist in der zu Wachstum. Da wird also eine heftige ideologische Schlacht ausgetragen, weil die FDP zum Beispiel, der Paket, sagt, jedes Wachstum löst das Problem und nur alleine Wachstum löst alle Probleme. So, ja. Wachstum über alles, genau. Und bisher hat Wachstum noch immer alles gelöst sozusagen. Und wenn Rohstoffe knapp werden, dann geht halt der Preis in die Höhe und dann sorgt der Markt für Effizienz etc. Also wirklich richtig klassisches Bild. Die CDU unterstützt das im Wesentlichen, lässt aber die FDP diese Rolle spielen, während wir alle versuchen, da sozusagen in unterschiedlichem Maße eine kritische Sicht auf dieses Wachstumsfetisch zu setzen. Wir haben das bei uns aber so diskutiert, weil es gibt dann auch sozusagen die Freaks, die sagen, nee, statt BIP-Wachstum muss man jetzt Null- oder Negativwachstum zum Ziel setzen. Wir haben für uns gesagt, für uns ist diese Orientierung am BIP-Wachstum überhaupt das Problem. Wir brauchen andere Ziele als wirtschaftspolitische Zielsetzung, nämlich soziale und ökologische Nachhaltigkeit. Und welche Konsequenzen das für Wachstum hat, muss man im Einzelfall sehen. Aber wir verschließen auch nicht die Augen davor, dass wir gehen schon davon aus, dass wir sinkende Wachstumsraten haben im Blick, in der Konsequenz auch der wirtschaftlichen Entwicklung, unsere ganzen sozialen Konzepte, aber bisher immer davon ausgehen, die Produktivität steigt, das Wachstum steigt und. Also wir auch in dieser Frage in der Linken das Problem noch nicht entsprechend gelöst haben. Weil zum Beispiel wir sagen, ganz oft kommt es auch bei uns, wenn ich unterstelle, dass die Wachstumsrate durchschnittlich weiterhin 2-3% beträgt und die Produktivität jährlich um so und so viel steigt, dann ist das mit der Rente alles kein Problem. So, mit der Rente haben wir vielleicht trotzdem auf kurzfristige Sicht kein Problem, aber unsere Argumentationskette setzen immer an. Oder wir sagen immer wieder, na, aus den Schulden wachsen wir halt raus. Ja, wenn es aber kein Wachstum gibt, was ist denn das mit der ganzen Geschichte? Also da stellen sich für die Linke schon auch noch einige Fragen, die nicht wirklich geklärt sind. Wir wollen insbesondere auch, es gibt eine heftige Kritik auch von den feministischen Ökonomen, die nämlich sagen, diese ganzen Fragen, diese Orientierung am BIP-Wachstum löst natürlich die ganzen Probleme nicht oder bezieht die ganzen Reproduktionsarbeiten und Reproduktionserfordernisse überhaupt nicht ein, die privat erledigt sind. Was nicht heißt, dass sie sagen, die Hausfrauen sollen zukünftig Lohn kriegen, aber sie sagen, man muss das überhaupt zur Kenntnis nehmen. Man muss das auch mit einbeziehen, weil dort, ich glaube, inzwischen über 50% sozusagen der geleisteten Arbeitsstunden werden in diesen Bereichen verbracht, die aber überhaupt keine Rolle spielen in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung. Und das ist ein Problem, genau wie die ehrenamtliche Arbeit nicht, wie auch die ökologischen Folgen von Wirtschaften. Und es gibt Modelle, zum Beispiel von Jackson und anderen Wissenschaftlern, die sagen, wir brauchen ein ganz anderes volkswirtschaftliches Gesamtrechnungsmodell, was nicht das BIP-Wachstum alleine mit einbezieht, das ist immer eine Größe, sondern auch zum Beispiel Umweltschäden als negatives Wachstum sozusagen. Aber auch Maßnahmen, um die Umwelt zu verbessern, als positives. Soziale Fragen mit zu berücksichtigen in dieser volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung und eben auch solche Folgewirkungen und die ganze Frage der Reproduktionsarbeit, dass man dann ein ganz anderes Bild kriegt. Und ich teile diese Auffassung insoweit, weil ich auch sage, wenn wir sagen, na, soziale, ökologische Nachhaltigkeit ist unser Ziel, dann muss ich das auch erstens in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung widerspiegeln. Da finde ich diese Modelle interessant, muss ich wirklich mal sagen. Und zweitens muss man auch auf betrieblicher Ebene sowas mit berücksichtigen. Das hieße, du brauchst auch eine Bilanz von sozialen und ökologischen Aktivitäten eines Unternehmens, um das mit beurteilen zu können in dieser Frage. Dann kriegen wir gegenüber der Rendite und den Gewinngeschichten eine ganz andere Relation und eine ganz andere Diskussion und eine ganz andere Zielsetzung hin. Also wenn zum Beispiel die Stahlhütte, von der der DGB-Vorsitzende sprach, sagen muss, naja, ich verbrauche immer noch mehr Energie, als ich eigentlich dürfte, als der Sollwert an Energieverbrauch zum Beispiel ist, der muss das in der Bilanz mit ausweisen, dann ist das natürlich eine ganz andere Debatte über seine Rendite von 2 Jahren, als wenn du sowas überhaupt nicht irgendwie erfasst und das alles völlig egal ist. So, da diskutiert man halt in Sonntagsreden drüber. Oder man sagt, der private Nutzer darf halt nicht 2 Fernseher haben, sondern nur einen, was auch ein Problem ist, aber sozusagen darauf wird das Problem oft reduziert. Die Industrie ist völlig raus aus dem Blickfeld und die Art und Weise, wie produziert wird. Was für uns dazugehört als roter Faden für unsere Forderung ist erstens eine verstärkte Lenkung volkswirtschaftlicher Strukturen statt permanenten Marktversagen. Also eben nicht das dem Markt zu überlassen, sondern wieder staatlich Vorgaben zu machen, regulativ Vorgaben zu machen, zum Beispiel verbindliche Energieziele, zum Beispiel eine Ressourcensteuer als Geschichten. Die Spekulationen mit Ressourcen zu stoppen, den Finanzsektor zu reglementieren und die Realwirtschaft zu stärken demgegenüber, das ist zum Beispiel einmal das mit dem Shareholder Value, hatte ich ja mit dieser Hütte erzählt, beispielsweise. Also wenn dem gegenüber müssen, solche Interessen müssen anders zum Ausdruck gebracht werden und insbesondere auch die Spekulation mit Rohstoffen muss beschränkt werden. Bei den G20 haben sie jetzt mal wieder darüber diskutiert, weil sie sehen das Problem schon, weil dazu gehören ja auch Nahrungsmittel und Mais und was weiß ich alles. Also man hat ja inzwischen auch ein Ernährungsproblem und zum Teil ist es eben auch heftig Spekulation, haben das jetzt aber wieder an die Einzelländer zurückgegeben. Die sollten da mal gucken, was sie in Richtung Rohstoffspekulation denn unternehmen und wie sie dagegen was machen. Man braucht eine verlässliche Beschäftigungs- und Einkommensperspektive im Umbau. Also es wird nicht gehen, einfach zu sagen, weil das haut doch die Automobilindustrie in Klump und die Rüstungsindustrie auch noch und sowieso die ganze Industrie und dann werden wir alle Pfleger und machen nur noch personenbezogene Dienstleistungen, sondern wir müssen natürlich Konzepte haben, wie man auch industrielle Produktion erhält, auch ökologisch sinnvolle industrielle Produktion. Gerade hier aus NRW ist das sicherlich ein wichtiger Punkt und wird von der IG Metall auch ganz stark gemacht beispielsweise, auch wenn ich nicht alle Positionen da teile, aber hier der DGB NRW ist stark an Industriepolitik zum Beispiel auch dran in diesen ganzen Fragen. Wir brauchen ein ökologisches Steuer- und Abgabensystem. Es gibt beispielsweise in Großbritannien, in Schweden und anderen Ländern gibt es auf Baurohstoffe eine Steuer, was nicht dazu geführt hat, dass sie jetzt nicht mehr bauen, weil woanders bauen kann man ja auch nicht, wenn man jetzt in England bauen muss, sondern was tatsächlich dazu geführt hat, dass die Recyclingquote erhöht worden ist auf 40%. Also es gibt auch wirklich positive Beispiele, wo man das gut dran sehen kann, wie man das macht. Wir müssen den öffentlichen Sektor ausbauen und Investitionen in den ökologischen Umbau stärken. Da brauche ich, glaube ich, nichts zu sagen. Ob das Gebäudedämmung von Kindergärten und öffentlichen Gebäuden ist oder sozialer Wohnungsbau. Wir brauchen eine rote Industriepolitik. Da bin ich inzwischen mit dem Thomas Händel auch auf europäischer Ebene. Wir wollen da im nächsten halben Jahr, der hat jetzt mehrere Gutachten auch nochmal dazu vergeben, wie man das konkret machen kann und was man da konkret machen kann, dann wollen wir da was machen. Und wir brauchen ganz zentral eine ganz andere Form von Wirtschaftsdemokratie. Wobei das zum einen sich bezieht auf alle Ebenen und Branchen. Also wir treten ja schon länger ein für Branchenbeiräte, zum Beispiel auf allen Ebenen, im Energiebereich, wo auch Umweltverbände und andere mit einbezogen werden. Aber wir sind auch in einer Diskussion zum Beispiel über alle Formen von direkter Demokratie, insbesondere auf kommunaler Ebene. Wie kann denn der Einzelne und die einzelnen Bürger und Bürger mit einbezogen werden in einen solchen Prozess des sozial-ökologischen Umbaus dieser Gesellschaft? Da werden wir Fachgespräche zu haben, noch im Anfang nächsten Jahres, mit verschiedenen Wissenschaftlern, mit Vertretern von Verdi, die jetzt auch im Gewerkschaftstag gerade zur Wirtschaftsdemokratie eine Arbeitsgruppe eingerichtet haben und mit BUND und anderen Ökoverbänden etc. Offene Fragen, die wir in dem Rahmen des Projekts beantworten sollen. Wer sind eigentlich die Träger eines solchen Umbaus? Wie kann man, welche Befugnisse haben denn solche Wirtschaftsräte oder welche sonstigen Formen von direkter Demokratie wollen wir, die oder halten wir für notwendig, weil du es eben sozusagen gegenüber einer shareholder-orientierten Industrie und Wirtschaft und sprich gegenüber einer kapitalistischen Industrie, kann man auch simpel sagen, musst du diesen Umbau, kannst du nur durch demokratische Rechte und Demokratie sozusagen durchsetzen. Welche Regulationsmechanismen wollen wir setzen? Da sind jetzt einfach verschiedene aufgeschrieben, die in der Diskussion alle sind, auf verschiedenen Ebenen. Wie verhindern wir dabei eine soziale Schieflage, die Frage Beschäftigungswirkung, soziale Sicherung und die Lösung des Wachstumsdilemmas? Also wenn ich sozusagen sinkende Wachstumsraten habe, welche Konsequenzen hat das? Wie hebe ich das auf? Es gibt in Kanada und Österreich verschiedene Modelle, die gesagt haben, was tut man bei Nullwachstum in Industrieländern? Und die kommen aber zu den klassischen Ergebnissen, Arbeitszeit umverteilen, Einkommen umverteilen etc. sozusagen. Also nicht einfach diese Verzichtsideologie, der Einzelne muss verzichten, sondern wie löse ich sowas auch sozial, wenn Wachstum zurückgeht? Und eben müssen wir unsere Forderung zur Umverteilung von Vermögen anders begründen. Ja, am 26.08. habe ich dieses Projekt vorgestellt auf der Klausurtagung. Also ich habe die Leitung dieses Projekts für die in der Fraktion. Und wir sind inzwischen, wir haben Arbeitsgruppen eingerichtet. Das Schöne ist, es sind alle Arbeitskreise der Bundestagsfraktion dabei, weil es mir auch darum ging zu sagen, es ist ja schön, Sabine und ich können jetzt mit dem Uli auch irgendwas für die Enquete-Kommission machen, schönen Bericht, schöne Reden halten, aber davon kriegt es ja keine Breite in der Diskussion. Und das war uns auch wichtig, die ganze Fraktion mit einzubeziehen in dieses Projekt und die Erarbeitung dieses Umbaus. Das läuft über die Arbeitsgruppen jetzt. Wir wollen bis im Januar 2012, das glaube, das wird eher ein bisschen später, so wie ich jetzt die Entwicklung sehe, ein Papier fertigstellen und zur Diskussion in der Fraktion bereitstellen. Und wir werden auch im Januar, Februar Fachgespräche mit Verbänden, Bewegungen und anderen zu den Ergebnissen machen und wollen im Frühjahr bis Sommer eine große Konferenz der Fraktionen dazu machen nächstes Jahr. Und damit würden die Ergebnisse dann auch insgesamt natürlich überall diskutiert werden können, würden aber insbesondere auch für eine Erweiterung des Profils der Bundestagsfraktion und der Partei für die Bundestagswahlen und die kommenden Wahlen bereitstehen. Von daher wäre uns dieser Zeitpunkt, das ist ein sehr enger Zeitplan, um offene Fragen auch zu klären, aber wir wollen versuchen, uns daran zu halten. So, das ist das.